Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Männer, die sich als die geistlichen Führer des jüdischen Volkes verstanden, ärgerten sich ständig über Jesus. Besonders stoßend fanden sie, dass es Jesus mit den Sünden nicht so genau nahm. Das heißt, er pflegte offensichtlich Gemeinschaft mit ihnen. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Wer sich so verhält, konnte in ihren Augen kein ernstzunehmender Lehrer des jüdischen Glaubens sein. Gott konnte unmöglich auf seiner Seite stehen. Natürlich irrten sie sich in ihrer Sicht der Dinge. Und Jesus versucht, ihnen mit verschiedenen Geschichten zu zeigen, wie Gott ist, eben anders, als sie sich ihn vorstellten. Eine dieser Geschichten wollen wir uns ansehen. Es ist die Geschichte der beiden verlorenen Söhne. Heute beschäftigen wir uns mit dem ersten Teil der Erzählung und nächsten Sonntag mit dem zweiten Teil. Überschrieben habe ich diese Geschichte mit der liebende Vater, denn das ist ja eigentlich das Zentrale, was hier zum Tragen kommt in beiden Teilen der Erzählung, dass wir es hier mit einem liebenden Vater zu tun haben. Heute also der erste Sohn, der faule und verschwenderische Sohn. Ich lese zuerst die Geschichte, die Jesus erzählt. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm: Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen, voller Mitleid, lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern: Schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der jüngere Sohn dieses Mannes wollte sich offensichtlich selbstständig machen. Vater, gib mir den Anteil am Erbe, das mir zusteht, der mir zusteht. Diese Bitte war für die damalige Zeit nicht ungewöhnlich. Ohne großes Aufhebens scheint der Vater das Erbe unter die Söhne zu verteilen. Dem Ältesten standen 2/3 zu dieses Erbes und der Jüngere bekam 1/3. Vermutlich hatte der Vater seinem Sohn Land, Haus, Arbeitsgeräte und Diener gegeben. Damit hätte er sich unabhängig vom Vater und von seinem älteren Bruder eine Existenz aufbauen können. Doch das wollte er nicht. Er wollte die Welt kennenlernen und reisen. Er wollte völlig unabhängig seinen eigenen Weg gehen. Und innerhalb weniger Tage verkaufte er alles, was ihm der Vater gegeben hatte, und zog mit dem Erlös in der Tasche in ein fernes Land. Auch in diesem fremden Land dachte er nicht daran, sein Vermögen gut zu investieren, um sich dort eine Existenz aufzubauen. Nein, dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Er verschleuderte gedankenlos seinen ganzen Besitz, sein ganzes Erbe. In Saus und Braus heißt nichts anderes, als dass er ein zügelloses Leben führte. Er verschleuderte das Erbe seines Vaters und es war ihm egal, ob es dem Vater gefallen würde oder nicht. Wie wir wissen, schmelzen auch große Vermögen dahin, wenn man sich lediglich aufs Ausgeben konzentriert. Der hoffnungsvolle Aufbruch in ein schöneres und freieres Leben endet folgerichtig in einem finanziellen Fiasko. Er war pleite. Dieser Sohn ist ein Bild für den Menschen, der sich nicht darum kümmert, was Gott gefällt. Ja, der Vater hat mit mir nichts mehr zu tun, dachte er. Oder so wie es im Psalm heißt, die Unverständigen reden sich ein, es gibt keinen Gott. Diese Menschen meinen, das Leben ließe sich ohne Gott interessanter und glücklicher gestalten. Ich tue und lasse, was ich will, denn ich lebe nur einmal und morgen sind wir tot. Das ist die Lebensphilosophie vieler Menschen. Wer so lebt, bei dem fallen über kurz oder lang jegliche moralische Schranken. Was in diesem Moment Spaß macht, jetzt gerade, das ist gut. Das ist die moderne Vorstellung von Moral. Was Gott dazu meint, ist für viele Menschen komplett irrelevant. Sie meinen, sie wüssten selber, was ihnen gut tut. Und dabei vergessen sie, woher sie kommen, von wem sie ihre Gaben und Fähigkeiten erhalten haben. Dieser jüngere Sohn veranschaulicht mit seiner Lebensführung genau das, was die Menschen machen, die sich von Gott gelöst haben. Er lebt aus der Kraft Gottes gegen Gott. Dieser Sohn verbraucht sein Erbe so, wie es seinem Vater nie gefallen hätte. So missbraucht er das Erbe seines Vaters. Er setzt es nicht so ein, wie er es gedacht hat. Wenn ein Vater einem Sohn ein Geschäft vermacht, dann erwartet ja im Grunde der Vater, dass der Sohn dieses Geschäft weiterführt und nicht, dass er alles verkauft und versäuft. Weiß ich, was macht damit. Er missbraucht das Erbe seines Vaters. So ist der gottlose Mensch. Er missbraucht das, was ihm Gott mit ins Leben gegeben hat. Statt Gott zu ehren, beleidigt er ihn durch seine Lebensführung. Das Resultat ist orientierungslose Menschen. Menschen, die nicht mehr beziehungsfähig sind. Und weil Gott nicht sofort straft, bilden sie sich ein, es gäbe keinen Gott und machen weiter und weiter, weil das Urteil über böses Tun nicht sogleich ergeht, steht im Buch Prediger, wird das Herz des Menschen voll Begier, Böses zu tun. Am Schluss sind sie am Boden zerstört, obwohl sie alles gehabt hätten. Sie haben keine Lebensfreude mehr und können keinen Lebenssinn mehr erkennen. Menschen werden zu seelischen und manchmal auch zu körperlichen Wracks. Früher oder später, manchmal schon in dieser, aber sicher in der neuen Welt, folgt eine harte Bruchlandung, die all das vermeintlich Schöne und Spaßige verblassen lässt. So wie bei diesem Sohn. Vielleicht hätte sich dieser Sohn noch, als er pleite war, einigermaßen über Wasser halten können. Aber zu seinem finanziellen Ruin kam jetzt noch eine Hungersnot dazu. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. Finanzielles Fiasko, Hungersnot. Jetzt war er am Ende. Kein Geld mehr und jetzt noch dieser Hunger. Schlimmer hätte es ihn nicht treffen können. Ein schlechterer Moment hätte es nicht geben können für diese Hungersnot für ihn. Verzweifelt sucht er Hilfe bei den Leuten und ein Mann war bereit, ihm einen Job zu geben. Aber was für ein Job? Er schickt ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Das war ein brotloser Job. Denn sein Lohn reichte nicht, um seinen Magen zu füllen. Am liebsten hätte er vom Schweinefutter gegessen, um seinen Hunger zu bekämpfen, aber das durfte er nicht. Selbst davon wollte ihm keiner mehr etwas geben. Das war wirklich eine harte Bruchlandung. Er wollte das Leben genießen und Spaß haben, lebt in Saus und Braus und nun sitzt er bei den Schweinen und bekommt weniger zu essen als die Schweine. Tiefer kann ein Mensch kaum fallen. Besser könnte man das gar nicht verbildlichen, wie tief ein Mensch fällt. Kaum härter könnte man aufschlagen, wenn ein Jude bei den Schweinen landet und noch weniger zu essen bekommt als die Schweine, dann hat er tatsächlich den tiefsten Punkt erreicht, den man erreichen kann. Mehr Demütigung und Erniedrigung ist kaum vorstellbar. Und jeder, der das hörte, der musste ja schaudern. Die Pharisäer, die Jesus zuhörten, dachten sich, dass dieser Mann mit Recht bei den Schweinen sitzt. Dieser faule und verschwenderische Sohn hat nichts anderes verdient. Sie empfanden überhaupt kein Mitleid, sondern sie freuten sich über diese gerechte Strafe für diesen gottlosen Mann. Doch am tiefsten Punkt seines Lebens kommt der Sohn zur Besinnung. Plötzlich denkt er wieder an sein Zuhause und besonders an seinen Vater. Er überlegt, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier um vor Hunger. Sein Vater ist so reich und hat genügend Arbeit, dass er viele Tagelöhner beschäftigt, die so gut bezahlt sind, dass kein einziger Hunger leiden musste. Warum, denkt er, soll ich neben diesen Schweinen verhungern? Ihm war klar, dass er nicht als Sohn zu seinem Vater zurückkehren konnte, denn er hatte durch die Auszahlung seines Erbes die Rechte als Sohn verloren, aufgegeben. Aber vielleicht war sein Vater bereit, ihn als Tagelöhner aufzunehmen, als einer unter vielen. Und so entschließt er sich, Folgendes zu tun. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Wir sehen, die Einsicht dieses Mannes ist viel tiefer als nur eine Lösung für seinen Hunger zu finden. Er hat begriffen, dass er sich gegen seinen Vater versündigt hat. Er hat begriffen, dass das nicht in Ordnung war, dass er die Erbschaft einfach so verprasste. Er hat eingesehen, dass er selber schuld ist, dass er bei den Schweinen gelandet ist. Er ist bereit, seinem Vater entgegenzutreten, ihm in die Augen zu schauen und seine Schuld zu bekennen. Er ist bereit, sich vor seinem Vater zu demütigen und nicht im Lande des Vaters einen anderen reichen Gutsbesitzer zu suchen, der ihn dann eventuell als Tagelöhner anstellt. Nein, er ist bereit, seinem eigenen Vater unter die Augen zu treten. So verwahrlost, wie er jetzt ist. Vater, will er ihm sagen, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Das ist ein Mann, Er übernimmt die Verantwortung für sein Leben und für sein Handeln und macht nicht andere für seinen erbärmlichen Zustand verantwortlich. Eine Haltung, die uns nicht sehr oft begegnet. Schuld sind bekanntlich ja immer die anderen, die Gesellschaft, die Eltern, die Freunde, die Sozialämter, die Hungersnot und natürlich auch Gott. Dieser Sohn war bereit, die Verantwortung für sein verpfuschtes Leben selber zu tragen. Ich habe mich versündigt. Ich habe etwas Falsches getan. Es ist meine Schuld, dass ich bei den Schweinen sitze. Und nicht die Schuld des Vaters, dass er mir das Erbe gegeben hat oder weiß ich was. Und auch nicht die Hungersnot. Ich bin es. Er hat eingesehen, dass er gesündigt hat. Und das trifft übrigens für jeden Menschen zu, denn wenn wir auch nicht bei den Schweinen landen, jeder Mensch ist schuldig vor Gott. Paulus sagt, alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Jeder ist irgendwo, wenn er noch nicht erlöst ist, auf diesem Weg, weg vom Vater, vom Schöpfer, weg von Jesus. Und er lädt Schuld auf sich gegenüber Gott. Keiner von uns kann so gut sein, dass er sich vor Gott rühmen könnte. Und wenn Ihnen das nicht klar ist, dann machen Sie es doch wie dieser Sohn. Gehen Sie in sich. Überlegen Sie, wie Sie leben. Was spielt Gott, was spielt Jesus für eine Rolle in Ihrem Leben? Sie müssen nicht warten, bis Sie bei den Schweinen landen. Es muss Ihnen nicht zuerst so mies gehen, um dann zum Vater zurückzukehren. Machen Sie sich über Ihr Leben und über Ihre Beziehung zu Gott, dem Schöpfer, Gedanken. Lesen Sie zur Hilfe und Klärung Ihre Gedanken in der Bibel, zum Beispiel ein Evangelium, Lukas. Übrigens, da steht auch diese Geschichte drin, Johannesevangelium oder was auch immer. Bist du bereit, dich vor Gott zu demütigen? Bist du bereit, Gott zu sagen, was du gegen ihn, dass du gegen ihn gesündigt hast? Und nun macht sich dieser Sohn tatsächlich Richtung Heimat auf. Er will zurück zu seinem Vater. Der Vater entdeckt seinen Sohn, als er noch weit vom Haus entfernt war. Offensichtlich hat er auf ihn gewartet. Und nun kommen wir zu einem der ergreifendsten Momente, die uns in der Bibel berichtet werden. Sein Vater sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Vater sieht seinen Sohn, der das ganze Erbe verschleuderte und zerlumpt und verwahrlost auf sein Haus zukommen. Der Sohn, der ein zügelloses und moralisch verwerfliches Leben führte. Es würde uns doch nicht erstaunen, wenn dieser Vater seinen Sohn nicht empfängt. Wenn wir die Geschichte nicht kennen würden, wie würden wir sie dann fortsetzen? Ich glaube nicht so, wie sie geschrieben ist. Vielleicht, dass der Vater einen Diener schickt, um sich zu erkundigen, was der Sohn hier wolle, was sein Erscheinen zu bedeuten hätte. Doch was tatsächlich geschieht, das übertrifft alle unsere Vorstellungen, wie wir die Geschichte weitererzählen würden. Der Vater sieht seinen verwahrlosten Sohn auf das Haus zukommen und es beelendet ihn, hat großes Mitleid. Mitleid, das hatten die Pharisäer nicht. Die fanden das in Ordnung. Sein Vater hat Mitleid. Es zerreißt ihm das Herz. Sein Sohn, der sein Erbe verprasst hat und sein Leben zerstört, er kommt zurück und er hat Mitleid mit diesem, seinem Sohn. Und dieser reiche, vornehme Mann macht nun etwas, was man von ihm nie erwarten konnte. Nie. Der Vater rennt seinem Sohn entgegen. Er rennt, was das Zeug hält. Ich glaube, die hatten so Kleider, also nicht so Hosen wie wir. Der Vater, der muss irgendwie das hochgezogen haben und dann gerannt und gerannt seinem Sohn entgegen. Das ist ein unglaubliches Bild. Wie der Vater diesem Sohn, diesem verwahrlosten Sohn entgegenrennt, so schnell er kann und fällt ihm um den Hals und er küsst ihn. Das ist unglaublich. Ein Patriarch rennt seinem verwahrlosten Sohn entgegen. Kein Vorwurf kommt über seine Lippen. Keine demütigende Handlung erwartet er von seinem Sohn. Nein, der Vater war sich nicht zu schade, seinem Sohn entgegenzurennen, fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Und wenn sich in dieser Situation jemand wirklich gedemütigt hat, dann ist es der Vater. Hat sich gedemütigt vor seinem Sohn. Hat ihn in die Arme genommen. Er hat ihm keine Vorwürfe gemacht. Und der Sohn stammelt dann noch das hervor, was er seinem Vater sagen wollte. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Die Antwort des Vaters ist eindeutig. Seinem Sohn gibt er zwar keine direkte Antwort, aber seinen Diener gibt er ganz klare Einweisungen, die deutliche Sprache sprechen. Er sagt schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Nichts will der Vater vom Vorschlag seines Sohnes wissen, dass er ihn als Tagelöhner einstellt und nicht mehr als Sohn in Empfang nimmt. Er ist sein Sohn und bekommt wieder alle Zeichen der Würde der Sohnschaft zurück vom Vater. Der muss nichts dafür bezahlen. Es wird ihm geschenkt. Das ist ein wunderbares Bild, auch für die Freude über einen Sünder, der Buße tut. Ein Fest wird gefeiert. Und wie der Vater in dieser Geschichte auf seinen Sohn wartet und nach ihm Ausschau hält, so wartet Gott auf jeden Menschen. Im Psalm 53 heißt es, Gott blickt vom Himmel herab auf die Menschen, er will sehen, ob es da welche gibt, die Verstand haben, nach ihm zu fragen. Ob es da Menschen gibt, die zu ihm kommen wollen, die ihm entgegenkommen. Gott wartet auf dich, wenn du noch nicht gekommen bist. Er wartet, ob du auf ihn zukommst, wie dieser verlorene Sohn. Und wenn du das machst, dann wird der Vater, der Schöpfer, dir entgegenkommen. Er drängt sich nicht auf. Dieser Vater ist nicht in dieses Land gegangen und hat seinen Sohn gesucht. Er hat gewartet, aber als er kam, war er bereit. Gott engt uns nicht ein, er lässt uns die Freiheit. Wenn wir ohne ihn leben wollen, können wir das. Aber Gott blickt vom Himmel herab und sucht Menschen, schaut nach Menschen aus, die nach ihm fragen, die zu ihm kommen wollen. Damit er genau das tun kann, was er hier dieser Vater seinem Sohn tut, dass er ihn in die Arme nehmen kann und küssen und aufnehmen als ein Kind. Und wenn du Gott entgegengehst, dann geschieht das auch, was hier im Jakobusbrief steht. Nähert euch Gott und er wird sich euch nähern. Geh auf Gott, den Vater, zu und er wird dir entgegenkommen. Gott naht sich. Er macht aus einem kaputten Leben etwas ganz Neues. Denn mein Sohn war tot, sagt der Vater. Und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Er kleidet seinen Sohn neu ein. Er gibt ihm wieder die Sohnschaft zurück. Das ist Rechtfertigung. Es heißt nicht, Du hast gesündigt und nun musst du alles abbüßen. Und ich werde dich einfach noch dulden. Oder der Vater hätte sagen können, du kannst schon als Tagelöhner arbeiten, aber einen Teil davon, von deinem Lohn, möchte ich zurückbehalten für das Erbe, das ich dir gegeben habe und das du verprasst hast. Oder wie auch immer, nichts soll von dem. Er nimmt ihn zurück und gibt ihm die Würde als sein Kind zurück. Gott erhebt ihn in einen unglaublich hohen Stand. Und deshalb fordert Paulus die Kolosser auf, freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Freut euch und dankt dem Vater. Der Sohn wird wieder erben. Er ist wieder neu ein rechtmäßiger Erbe, durch das, dass Gott ihn wieder zurückgenommen hat als Sohn. Die Pharisäer konnten diesen Vater nicht verstehen. Sie werden sich über die Wende in dieser Geschichte kaum gefreut haben. Und das werden wir uns am nächsten Sonntag noch genauer anschauen. Aber hier sehen wir die großartige Liebe Gottes zu uns Menschen. Wir sehen, wie sich Gott über Menschen freut, die zu ihm zurückkommen. Wir können nicht genug dankbar sein, dass Gott ein liebender Vater ist. Und jeden annimmt, der ihm entgegenkommt, der zu ihm zurückkommt. Und jeden annimmt, der bereit ist, ihm in die Augen zu schauen, zu sagen, ich habe gegen dich gesündigt. Und seine Schuld bekennt. Und wenn wir das verstanden haben, was hier in dieser Geschichte geschieht, dann verstehen wir, was Johannes in seinem Brief schreibt. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Das ist ein unglaubliches Geschenk, das uns Gott gemacht hat. Und das hat er uns gemacht, weil er ein liebender Vater ist. Und weil er jeden Menschen, der auf ihn zukommt, und seine Schuld eingesteht, in die Arme nimmt und ihn zu seinem Kind macht und somit zu einem rechtmäßigen Erben. Das ist die Liebe Gottes. Ich bete mit uns. Ja, Vater, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, Jesus, für diese Geschichte, die du erzählt hast, die man kann das gar nicht richtig erklären. Das ist so großartig, was hier für eine Botschaft drin ist, in dieser schlichten Erzählung. Und sie uns zeigt, wie du bist. Ja, und du bist uns, Jesus, entgegengerannt. Du bist ans Kreuz gegangen für unsere Schuld, damit wir wieder zurückkommen können zum Vater und aufgenommen werden als Kinder Gottes. Das ist ein großes Privileg. Und ich danke dir, dass du ein liebender Vater bist und dass wir nichts abzahlen müssen, weil wir das schon gar nicht können. Und dass wir jedem Menschen sagen können, egal wo er in seinem Leben steht, egal wie viel er kaputt gemacht hat, er kann zu dir zurückkommen. Du gibst ihm eine neue Würde als Kind Gottes und als rechtmäßiger Erbe. Amen.